Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Wortes, der poetischen Formulierungen und der philosophischen Gedankengänge, sorry, aber heute muss der Stadionsprecher mit den folgenden Worten beginnen. Leck mich am Arsch! Anders kann man kaum beschreiben, was dieser Tage in der Bundesliga los ist. Man könnte auch sagen, what the heck, abgekürzt WTH. Und es kann doch kein Zufall sein, dass das die Initialen sind von Woltemade und Ten Hag. Freunde, das wird eine spannende Folge. Und ich freue mich, mit ihm über die jüngsten Eruptionen in der Bundesliga zu sprechen. Jens Secker, hallo Jens.
Hi Nils. Und ja, nicht nur die Bundesliga. Ganz Fußball-Europa, ja, die ganze Fußballwelt war total in Aufruhr in den vergangenen Tagen, Wochen.
Ja. Wir nehmen heute am Dienstag Vormittag auf und wir haben uns extra diesen Termin ausgesucht, weil ja Deadline Day war und es war ja davon auszugehen, dass noch richtig was passiert und es ist auch noch richtig was passiert, gerade am letzten Tag, Jens, oder crazy?
Ach, Junge, also ich muss wirklich sagen, ich bin etwas transfermüde.
Ja, okay, verstehe ich.
Also irgendwie ist auch gut, dass jetzt zumindest in den, glaube ich, europäischen Top-Ligen und so weiter jetzt auch Transferfenster zu ist, weil, oh, was da in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten an Gerüchten hin und her, Woltemade, wechselt er zu Bayern, jetzt ist er zu Newcastle, wir holen die Bayern, finden die Bayern überhaupt noch einen Stürmer, den sie leihen können
und so weiter.
Also von daher, ich bin jetzt wirklich froh, dass das Transferfenster zu ist und wir ein bisschen Ruhe haben, vor allen Dingen auch vor Florian Plettenberg. Also ich kann auch diese Nase nicht mehr sehen, die mir ja auf allen Kanälen immer wieder reingespült wurde. Also ich bin auch ein bisschen Plätti-Goal müde und brauche eine Pause vom Transferjournalismus.
Ich habe auch gestern wirklich kurz drüber nachgedacht. Ich musste kurz an Max Eberl denken und habe mich gefragt, was der wohl gestern Nacht um 0 Uhr gemacht hat. Ob der sich eine Zigarre angezündet hat oder ob der einen Shampoos aufgemacht hat oder ob er in Tränen ausgebrochen ist vor lauter Erschöpfung, was die letzten Tage war. Und so wird es ja nicht nur ihm gegangen sein, aber viele der Verantwortlichen, die da wirklich bis zuletzt schwitzen mussten. Ja. Das ist schon ein krasser Druck auch. Also das sollte man nicht unterschätzen, glaube ich.
Auf jeden Fall. Was sind denn so Highlights? Sagen wir mal, wir werden es nicht schaffen, in den kommenden 30 bis 45 Minuten alle Transfers aufzuzählen, die es am gestrigen Deadline Day gab. Aber was waren denn so Highlights für dich? Wahrscheinlich die Verpflichtung von Nicholas Jackson. Dass das noch geklappt hat, war ja auch irgendwie noch crazy. Ne?
Das war ja auch eine verrückte Geschichte. Also der ist schon in München, soll ausgeliehen werden von Chelsea und alle sind sich eigentlich schon einig. Und dann gibt es plötzlich eine Verletzung bei Chelsea im laufenden Spielbetrieb. Ein Stürmer verletzt sich, Liam Delap. Und plötzlich sagt Chelsea, nö, jetzt geben wir den Jackson dann doch nicht mehr ab. Und der kann direkt wieder zurück nach London fliegen. Und das war natürlich crazy.
Was er aber gar nicht gemacht hat, ne? Er ist dann ja erst auch noch mal in München geblieben, wie man dann über Social Media und über Transfer-Update natürlich erfahren hat. Also er ist noch gar nicht dann direkt auch nach London geflogen, sondern hat gehofft, dass es noch irgendwie klappt. Ist dann aber, glaube ich, doch wieder hingeflogen und dann jetzt doch wieder zurück nach München. Ach du mein lieber Gott.
Ja, genau. Und der hat ja auch zwischenzeitlich hat man ja was von ihm gehört oder vom Berater, die ja auch meinten, wir bleiben hier und wir ziehen das jetzt durch. Also so Berater haben natürlich auch immer ein besonderes Interesse daran, dass solche Deals da zustande kommen. Aber am Ende hat es dann noch geklappt, weil Chelsea jetzt wiederum einen ihrer Stürmer zurückgeholt hat von Sunderland, der war dahin ausgeliehen, so das hat geklappt und deswegen haben sie jetzt die Freigabe gegeben. Bayern hat dann noch ein bisschen draufgezahlt, ich glaube jetzt sind es 16,5 Millionen für die Leihe und sie haben eine Kaufoption, keine Kaufpflicht, das war den Bayern glaube ich auch wichtig und dann könnte er theoretisch im Sommer auch für weitere 4 Jahre da in München bleiben und ich glaube, die werden einfach heilfroh sein, dass sie jetzt noch einen Offensivmann haben, denn ohne den wäre es auch schwierig geworden, wobei man wirklich auch mal abwarten muss, was das mit Jackson wird, denn bei Chelsea war er ja so ein bisschen als chancentot verschrien.
Das stimmt schon, aber man muss natürlich auch sagen, dass er schon auch zu den Bayern da auf die verschiedenen Positionen ganz gut passt. Ich habe ihn nie so sehr als klassischen Mittelstürmer gesehen und diese Rolle, die ist ja bei den Bayern eigentlich für Harry Kane auch vorgesehen und ich glaube schon, dass Nicholas Jackson auch so hinten dran so diese drei Rollen, also Zehner und die beiden Flügelpositionen auch bekleiden kann, wenn da mal irgendwie Bedarf besteht. Natürlich auch mal für Harry Kane vorne ganz in der Spitze. Also ich glaube schon, dass es ein wichtiger Transfer war, jetzt so einen Spieler zu holen, der auch so flexibel noch offensiv einsetzbar ist.
Und Uli hat seinen Willen bekommen. Tatsächlich nur eine Laie, die natürlich auch teuer genug ist.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Also muss man aber schon sagen, dass also Props an Max Eberl und Christoph Freund, dass sie das hingekriegt haben.
Ja, ich glaube, für 16 Millionen hättest du früher einen Miroslav Klose oder einen Lukas Podolski oder ich glaube, Mario Gomez war teurer, aber da hättest du in der Vergangenheit auch einen Top-Stürmer mal für gekriegt, für ja. 16 Millionen.
Ich glaube, es ist auch die teuerste Laie, die jemals gemacht wurde in der Bundesliga, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe.
Ja, wundert mich nicht, dass das beim FC Bayern passiert, ganz ehrlich.
Well. Was mich gewundert hat, Jens, und da kommen wir von meinem Verein zu deinem Verein,
ja.
Die Bremer haben auch nochmal richtig zugeschlagen. What the heck, damit war ja auch gar nicht zu rechnen.
Also, dass sie noch was tun würden, das haben sie ja in den vergangenen Wochen immer wieder betont. Aber das dann am Ende, also muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Was, dass dann am Ende ein Victor Boniface, der vor 2 Jahren Leverkusen noch zum Doubletitel mitgeschossen hat, dass der jetzt zu Bremen geht, ist total verrückt. Ja. Also die Story dahinter ist ja, er hätte ja eigentlich zu Mailand gehen sollen, da ist er durch den Medizincheck gefallen und jetzt hat sich für Bremen da eine Tür geöffnet. Aber dass sich für Bremen da eine Tür öffnet und dass die Victor Boniface verpflichten können, zumindest als Laie, das sagt eigentlich schon aus, wie verrückt dieser Transfermarkt ist.
Also weil ich unfassbar. Da nicht die Details gelesen habe, weiß man, was bei diesem Medizincheck los war? Also und warum funktioniert das dann in Bremen? Also sagen die dann, ach komm, oh, wir gucken nicht so genau hin, passt schon, er kann laufen.
Also man hörte und im Internet kursieren auch Gerüchte, dass er ein ziemlich merkwürdiges Knie hat. Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich hier sonntags in so einer Sonntagskickerrunde drin bin und da wurde sich auch, da sitzt auch, saß übrigens auch ein Mailand-Fan dabei und dann haben wir uns da auch die Bilder von Boniface Knie angeschaut und das Gott, sieht tatsächlich sieht ein bisschen wild aus, dieses Knie, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, dass er nicht zu Mailand gegangen ist, sondern man hört halt, es soll wohl irgendwie sowas in der Richtung gewesen sein. Ach, ganz ehrlich, Nils, ich weiß es nicht, ne? Wenn du die Chance hast, Victor Boniface als Werder Bremen zu verpflichten, der ja wirklich, das muss man mal sagen, bis zu seiner Verletzung da in dem Meisterjahr auch die Liga kurz und klein geschossen hat, dann weißt du, also dann hast du doch nur die Chance, wenn da vielleicht, wenn der jetzt nicht bei 100% ist, aber ein Victor Boniface bringt Bremen auch auf eine andere Stufe mit 80 oder 85 oder 90%. Also natürlich werden sie dieses Risiko einschätzen, und werden gesagt haben, okay, Bayer Leverkusen übernimmt ein bisschen Gehalt mit, aber ein Stürmer von dieser Klasse, den können wir doch überhaupt nicht kriegen, wenn der im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Das geht doch gar nicht. Warum sollte der denn zu Bremen kommen? Also von daher glaube ich schon, ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, aber das wäre zumindest meine Vermutung, dass sie schon auch das Risiko einfach eingegangen sind.
Ja, super spannender Transfer und für Werder natürlich echt cool und man muss einfach allen Beteiligten da die Daumen drücken, dass das eben auch körperlich und gesundheitlich dann gut läuft für Boniface, denn dann würde es Bremen natürlich auch nicht viel bringen, wenn der dann einfach jetzt wieder verletzt viel draußen ist oder nicht spielen kann und das hoffen wir natürlich dann nicht für ihn und für die Bremer.
Ja, was ihm natürlich zugutekommt, ist, dass Bremen eben nur die Samstagsspiele hat. Also ja, tatsächlich, also keine internationalen Spiele und so weiter, was er bei Mailand gehabt hätte, was er auch in Leverkusen gehabt hätte. Also so dieser Rhythmus Samstag, das hilft ihm. Wahrscheinlich.
Und bei RB war auch noch ein bisschen was los, Jens.
Also das finde ich schon crazy. Na, das muss ich schon sagen. Wir haben ja vergangene Woche auch ein bisschen über RB auch gesprochen, dass die jetzt auch mit Xavi Simmons, Šeško die zwei besten Spieler verkauft haben und dann jetzt auch noch Luis Openda zu Juve ausgeliehen haben. Also du hast drei richtige Raketen da vorne und die sind jetzt alle drei weg. Ja, sie haben von Sporting irgendwie noch so einen jungen Harder oder sowas geholt.
Genau.
Also die wollen richtig Umbruch da in Leipzig.
Ja. Ja, darf man auch gespannt sein, wie das funktioniert. Also da habe ich mich auch ehrlich gesagt gewundert, dass wir Openda jetzt noch abgegeben haben. Aber da wird wohl ein total genialer Masterplan dahinter stecken. Bestimmt sogar. Und Umbruch ist eigentlich auch das richtige Stichwort. Denn wir könnten jetzt noch über viele Transfers sprechen, aber wir müssen über eine Geschichte vor allem sprechen, die natürlich wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Bayer Leverkusen entlässt Cheftrainer Erik Ten Hag. Und das nach nur 2 Spieltagen. Also das hat es wirklich niemals zuvor in der Bundesliga gegeben, dass ein neu eingestellter Trainer schon nach dem 2. Spieltag gehen musste. Die früheste Entlassung, ich habe es mal nachgeguckt, war bis jetzt Anfang der 80er bei Eintracht Frankfurt. Nach 5 Spieltagen war der Schluss.
Uiuiui.
Also wir können ja erahnen, die Bayer-Verantwortlichen müssen triftige Gründe gehabt haben, um so früh den neuen Trainer wieder abzusägen. Mhm. Jens, zunächst mal, hat dich die Ten Hag-News überrascht? Und jetzt sag bitte nicht nein.
Ja, klar. Also man hat ja schon irgendwie in den vergangenen Wochen immer mal gehört, dass es jetzt nicht so ganz rund läuft unterm Bayerkreuz. Ja. Er hat ja auch zwischendrin mal gesagt, ja, ich brauche noch 5 Spieler, ich bin hier nicht Harry Potter, ich bin hier kein Zauberer, so nach dem Motto, also wir müssen auf jeden Fall noch was tun. Wir haben hier die komplette Achse abgegeben ja jetzt mittlerweile, also hat ja auch öffentlich Transfers gefordert. Das Pokalspiel habe ich ehrlicherweise nicht gesehen, sie haben es, glaube ich, relativ deutlich gewonnen, aber irgendwie hat man, habe ich hinterher gelesen, es war irgendwie auch nicht gut. Vorbereitungsspiele waren jetzt nicht so super. Gut, das 1-2 in Hoffenheim. Ja, zu Hause gegen Hoffenheim, ja, das muss man nicht unbedingt gut finden, dass man das verliert. Aber es gibt ja auch unter uns zumindest eine Person, die Hoffenheim relativ stark gesehen hat und relativ weit nach oben getippt hat. Also so eine mega Überraschung war es dann ja nicht.
Aber das ist ja nicht Bayers Anspruch, ne? Nein, also es ist ja noch nicht lange her, dass die Meister geworden sind, und auch voller Respekt für Bremen, aber wenn du 3-1 gegen Bremen führst und es ist nicht mehr lange zu spielen, plus du bist noch ein Mann mehr, darfst du natürlich niemals da noch einen Punkt hergeben.
Nee, das stimmt, und das hat mich natürlich aus Bremer Sicht extrem gefreut, dass auch gerade Koulibaly das 3-3 macht in der Nachspielzeit, der das 1-0 Bayer Leverkusen aufgelegt hat. Also, aber wenn du dann da auch mal auf die Statistiken guckst dieses Spiels, das, also eigentlich waren sie im Prinzip ebenbürtig, Werder. Und das mit einer absoluten Rumpftruppe, ne? Also ohne die ganzen, also es waren die ersten 2 Neuverpflichtungen waren dabei, aber so viele Verletzte, die Werder hat, und so viele Leute, die sie auch abgegeben hat, da musst du eigentlich von Bayer Leverkusen erwarten, dass die das Spiel dominieren gegen Bremen. Und das, was du sagst, das kommt ja noch oben drauf, dass sie da noch 30 Minuten in Überzahl gespielt haben. Und trotzdem hat am Ende Werder gefühlt das Spiel gewonnen, weil sie eben das 3-3 am Ende noch machen und hat auch die besseren X-Goals-Werte und so weiter. Also überall mehr Chancen kreiert und so weiter. Das ist dann schon bemerkenswert. Und das fanden auch die Bayer-Verantwortlichen wohl.
Genau, das glaube ich auch. Ich meine, man muss natürlich wirklich sagen, es ist schon Wahnsinn. Die hatten 14 Zu- und 14 Abgänge. Also da ist quasi mehr als die halbe Mannschaft mal so eben durchrotiert worden. Und dann ist ja auch klar, dass das nicht vom ersten Spiel an irgendwie alles funktionieren kann. Und trotzdem ist total interessant, dass dann Simon Rolfes in seinem Statement zu dieser Entlassung sagt, die Entscheidung ist es uns nicht leicht gefallen, das haben wir uns nicht gewünscht. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann. Wir glauben fest an die Qualität unseres Teams und werden nun alles daran setzen, in neuer Konstellation die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen. Also das Team ist gut, der Trainer hat es aber offensichtlich nicht gut genug gemacht. Das steckt da ja ziemlich deutlich drin.
Genau. Ja, und Fernando Caro hat es ja auch nochmal gesagt, eine Trennung zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist schmerzhaft, aber sie war aus unserer Sicht notwendig. Also sie haben ganz klar gesagt, okay, nee, mit diesem Trainer geht das nicht. Mit diesem Trainer kriegen wir das nicht hin. Und witzigerweise, Nils, kannst dich erinnern, wir waren vor 3-4 Wochen waren wir in Ludwigshafen und haben dort in dieser wunderschönen Stadt ja ein wunderschönes Training geben dürfen. Und haben uns hinterher mit einem glühenden Eintracht-Fan so ein bisschen über den Start der Bundesliga unterhalten.
Und liebe Grüße gehen raus an Tim.
Genau. Und er sagte, der erste Trainer, der fliegt, ist Erik ten Hag.
Ja.
Hat er damals gesagt. Und wir beide so, Ja, boah, glaube ich nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Witzigerweise, Jens, ich hatte gestern noch mit Tim Kontakt und ja, genau cool. Darüber haben wir uns kurz ausgetauscht. Ja, ja, das war schon prophetisch von
das
dir,
war prophetisch.
Tim.
Ja,
wirklich super. Nicht schlecht. Wen hattest du denn getippt, Jens? Weißt du gar nicht. Gladbach, oder?
Ich hatte Gladbach getippt. Ja, genau. Das habe ich natürlich gestern auch sofort von einem Kumpel aufs Brot geschmiert bekommen. So, also der Tipp ist wohl in die Hose gegangen.
Ja,
stimmt. Aber gut, wie gesagt, wer hätte es gedacht? Aber die Leverkusen haben sich zu diesem Schritt entschieden.
Und was ja auch ganz interessant war, nach dem Spiel, dem 3-3 gegen Bremen, mal zu hören, was Kapitän Robert Andrich so am Mikrofon gesagt hat. Und er sagte unter anderem: Wir haben zu viele Leute, die sich nur mit anderen Sachen beschäftigen. Wir haben zu viele, die sich nur mit sich beschäftigen. So sah das Spiel auch aus. Jeder hat für sich gespielt. Jeder ist auf dem Platz herumgelaufen für sich allein. Das hat auch nichts mit irgendwelchen Unruhen oder mit Spielerwechseln zu tun, sondern einfach mit der Mannschaft auf dem Platz. Wenn du nicht als Team spielst, wenn du Riesenräume zulässt, dann kannst du nicht gut verteidigen. Und ganz spannend, auf die Nachfrage, ob die Leverkusener Spieler die Anweisungen Ten Hags nur falsch umsetzen würden oder ob sie schlicht nicht wüssten, was sie zu tun haben, sagt Andrich: Es ist eine Mischung aus beidem.
Also schon sehr deutlich. Er ist Kapitän und ist ja auch einer der letzten Verbliebenen aus der Meistermannschaft. Ja. Es sind noch ein paar andere da, aber wir sagen ja immer, ein Kapitän oder ein Führungsspieler, die dürfen natürlich auch sagen, was ist. Aber das ist schon eine sehr deutliche Kritik. Und witzigerweise bläst er da ins selbe Horn, wie viele Spieler auch von Manchester United, wo halt Ten Hag auch vorher war, die eben auch oft irgendwie darüber gesprochen haben, dass sie nicht kompakt gespielt haben, dass sie nicht als Mannschaft funktioniert haben. Und ich habe viele Spiele von United auch in Ten Hags Zeit dort gesehen. Und das war auch so, diese Riesenlöcher immer zwischen den verschiedenen Ketten, also zwischen Abwehrkette, Mittelfeld und Sturm. Also so dieses Kompakte, ich krieg's hin, dass eine Mannschaft kompakt nach vorne und zurück arbeitet. Gefühlt hat er das dort schon nicht hinbekommen. Und dann fragt man sich doch, warum wird so einer dann Leverkusen-Trainer? Was hat ein Simon Rolfes, er war wohl der größte Fürsprecher auch für Erich Ten Hag,
Erich finde ich auch.
Der gute Erich. So, was hat er in ihm gesehen? Weil die Zeit in Manchester kann es ja nicht gewesen sein. Also es muss ja quasi noch vorher so seine Erfolge bei Ajax Amsterdam gewesen sein, aber da hat er halt auch irgendwie eine coole junge Truppe irgendwie so zusammen gehabt, die auch schon, ja, auch teilweise aus der eigenen Jugend kam, also die schon viel Verbindung auch miteinander hatten. Was hat er dort gesehen?
Also ich glaube, erstmal war er ja nicht die erste Wahl. Ne? Ich meine, gelesen zu haben, dass er höchstens die dritte Wahl war, wenn überhaupt. Und dann hat Caro irgendwann mal in dem Interview auch gesagt, dass es schon respektabel war, wie er da in dieser schwierigen Phase in Manchester irgendwie agiert hat. Ich weiß beispielsweise auch, dass Matthias Sammer ein großer Erik ten Hag-Fan ist. Das hat er auch hier und da mal bei Übertragungen irgendwie fallen lassen. Und wir haben uns über ihn ja schon ausgetauscht. Und du weißt, ich bin kein Riesenfan. Ja. Und das hat aber bei mir auch ganz stumpf was mit Sympathie zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, genau das fühlen die Spieler auch. Wenn du sagst, sie spielen nicht kompakt, das hat natürlich was mit Taktik zu tun, das hat was mit Training zu tun. Aber ich glaube, das hat auch was mit Vibe in der Kabine zu tun. Und ich glaube, der ist bei Ten Hag nicht so positiv. Und ja, quasi sinnbildlich dafür gibt es diese Elfmetersituation im Spiel gegen Bremen, wo sich dann Patrick Schick und Palacios vor dem Elfmeter streiten, wer den schießen soll. Ja. Und das spricht ja jetzt auch nicht für so eine wahnsinnig harmonische Stimmung da gerade. Und dann gab es ja im Nachhinein dann auch noch Knatsch, weil Andrich eigentlich mehr oder weniger sagt, ja, ich musste das dann auf dem Platz klären. Und Ten Hag wiederum widerspricht danach öffentlich und sagt, es war ganz klar. Es gab einen Zettel, da stand drauf, wer der erste, der zweite, der dritte Schütze ist. Ja. Also da passen zwei Aussagen so gar nicht zusammen. Und das heißt, einer von beiden sagt dann nicht die Wahrheit. Und mein Bauchgefühl sagt mir, das ist eher der Trainer, der sich schützen will und der nicht so aussehen will, wie nicht mal sowas ist da irgendwie festgelegt. Bei euch ist ja voll das Chaos.
Ja, ja.
Und so schätze ich Ten Hag leider auch so ein bisschen ein. Das ist einer, der ist sich selbst natürlich erstmal am nächsten und will da gut aussehen und kritisiert dann halt öffentlich seine Spieler für sowas und damit machst du dich natürlich im Team überhaupt nicht beliebt und
absolut, ja.
Ja, wenn er dann auch noch so ein bisschen härterer Hund ist und schürt da vielleicht auch den Konkurrenzkampf dann ein bisschen zu sehr, dann hast du dann halt auch so Irritationen wie bei diesem Elfmeter und dann vielleicht einfach keinen guten Teamspirit.
Ja, nee, absolut. Ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass es im professionellen Fußball so eine Szene gibt, ne? dass sich zwei Spieler da um die Ausführung eines Elfmeters streiten. Das hat's schon immer mal gegeben. Das wird's auch immer mal wieder geben. Aber es ist halt sinnbildlich für das, was jetzt in Leverkusen da gerade passiert. Und Andrich hat's ja dann auch noch irgendwie so gesagt nach dem Motto, ja, wir haben eigentlich dadurch Bremen auch gezeigt, hier geht noch was.
Ja.
Also so als Werder Bremen, ne, du kriegst jetzt gerade das 3-1, du hast gerade Niklas Stark mit einer gelb-roten Karte eben für das Foul, das zum Elfmeter führt, verloren. Und durch so eine Aktion zeigst du denen eigentlich, wir sind hier keine Mannschaft, hier könnte noch was für euch funktionieren. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Werder tatsächlich so angekommen ist. Man hatte schon das Gefühl, so, da mussten sie sich erstmal ganz schön schütteln. Also es war jetzt nicht so, dass sie sofort gesagt haben, ey, wer habt ihr das jetzt gerade gesehen? Los geht's jetzt hier. Ne? Das reißen wir jetzt noch rum. Also von daher, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber es passt einfach so in die Leverkusen-Story irgendwie der ersten Wochen in der Bundesliga.
Und so oder so macht es einfach überhaupt keinen guten Eindruck. Und das ist nun mal aus der Ferne betrachtet, siehst du da auf jeden Fall dann keine Einheit. Und Das ist was anderes als Gegner, als wenn du siehst, okay, das ist so ein richtig verschworener Haufe. Scheiße, die wollen es wirklich alle wissen und sowas. Ne? Und das ist schon was anderes. Also demnach, ja, keine Ahnung. Und ich würde gerne noch mal ganz kurz die Brücke zur letzten Episode schlagen, wo wir ja unter anderem über Sandro Wagner gesprochen haben. Und wenn du das jetzt mal vergleichst, die Aussagen von Sandro Wagner nach dem Spiel gegen Bayern München, die Augsburger haben 2-3 verloren, mit diesen Aussagen, die ich gerade angesprochen habe von Ten Hag, der da eigentlich seine Spieler angreift. Und Wagner, der sagt, wenn was nicht funktioniert, ist es immer meine Idee, die nicht geklappt hat. Wirklich. Ich habe tolle Jungs, alles in allem haben wir das toll umgesetzt. Also er lobt den Einsatz, er lobt auch die Umsetzung seiner Spielidee, spricht sogar von Stolz und man merkt einfach, wie sich ein Sandro Wagner dann vor seine Mannschaft stellt. Und das Gefühl hat man bei Ten Hag auf jeden Fall nicht.
Ja, absolut. Ich glaube, bei Ten Hag ist es dann auch so seine Arroganz, die da noch irgendwie mitspielt. Gut,
genau.
Das sagt man Sandro Wagner ja auch nach.
Aber es ist eine sympathischere Form der Arroganz, wenn es das ist, überhaupt bei Sandro Wagner. Aber wenn es so wäre, kommt sympathischer rüber als beim Erich,
ja,
die ihn Freunde nennen dürfen.
Ja, also ich ganz grundsätzlich sind wir uns da, glaube ich, einig, Nils, da ist der Sandro Wagner-Weg definitiv der bessere Weg, weil das schon so diese Einheit, wir machen das zusammen und wir kämpfen zusammen, wir verlieren zusammen. Das ist ja eine der 3-Euro-Phrasenschwein-Sprüche, die es im Fußball nun mal so gibt. Also von daher, das macht er schon richtig. Und ja, du hast es vorhin richtig gesagt, bei Ten Hag hat man irgendwie das Gefühl, er ist sich selbst der Nächste. Und gerade so eine junge Truppe, du hast es ja eben auch gesagt, 14 Neuzugänge. Ich weiß nicht, vielleicht kamen gestern ja noch 4 dazu. Ich weiß nicht. Aber so, die musst du ja auch eigentlich zusammenschweißen. Da musst du doch eigentlich genau sagen, ey, hier Teambuilding ist extrem wichtig, dass wir hier so schnell wie möglich eine Einheit werden, um unsere Ziele zu erreichen. Und wenn du dann so ein Anführungszeichen Selbstdarsteller, ja, wobei das ist vielleicht das falsche Wort, aber so einen hast, der sagt, ja, ich bin hier der Wichtigste und ich entscheide und die Mannschaft hat das zu tun, was ich sage und fertig, so ein Diktator eher, dann wird's, glaube ich, schwierig.
Ja. Und auch diese, ich kannte die Aussage gar nicht, die du vorhin zitiert hast, wenn er gesagt hat, ich bin kein Harry Potter und er fordert dann da öffentlich neue Spieler.
Ja.
Das ist einfach schlechter Stil. Meine Güte, dass das immer noch nicht angekommen ist. Und das ist ja genau das, was ich bei Kompany so cool finde bei den Bayern. Das würde der niemals sagen. Der würde niemals öffentlich sowas fordern von seinen Vorgesetzten. Und der würde auch nicht so einen Harry Potter Spruch bringen, sondern der sagt, ich arbeite mit den Spielern, die da sind und alles andere ist nicht mein Business. Und genau so sollte man das eben auch handhaben. Und ich, keine Ahnung, also ich kann mir vorstellen, bei Leverkusen ist man nicht nur ein bisschen enttäuscht über die ersten Bundesliga-Ergebnisse, sondern die werden ja auch mit der Mannschaft gesprochen haben. Und Ten Hag ist da wahrscheinlich einfach nicht beliebt. Und was Rolfes auch ganz deutlich in seinem Statement noch gestern gesagt hat, diese neuen Spieler, die integriert er nicht offensichtlich richtig. Genau in die Richtung, in die du gerade schon vorgestoßen bist, das hat Rolfes eigentlich auch ziemlich deutlich gesagt, dass die nicht an die Hand genommen werden und dass da nichts zusammengeführt wird. Und dann in Kombination mit schlechter Stimmung wird's schwierig.
Und wahrscheinlich war ja auch die Hoffnung, dass möglicherweise so ein der Erich mit ein bisschen Demut vielleicht auch an diese Aufgabe Bayer Leverkusen rangeht und auch sagt, ah ja, Amsterdam war cool, Manchester war nicht so cool. So, jetzt muss ich aber mal zeigen, dass ich ein Top-Trainer bin. Ja. Ja, und kann dann vielleicht, ich meine, wir haben es bei Xabi Alonso gesehen, ne, kann vielleicht wirklich, wenn ich hier 1, 2, 3, 4 Jahre gute Arbeit leiste, auch nochmal einen absoluten Top-Club trainieren. Aber diese Demut, das ist vielleicht ein bisschen zu viel eingefordert, aber so dieses, so, hier, Ärmel hochkrempeln und jetzt wird hier mal richtig mal locht und wir versuchen mal hier das Beste rauszuholen. Zumindest kam das nicht so an.
Ja, und es ist
auch bei den Verantwortlichen nicht. Ja.
Genau, und es passt auch wunderbar, die Worte, mit denen Ten Hag sich jetzt verabschiedet hat, seine Reaktion auf den Rauswurf, wo er sagt, die Entscheidung der Verantwortlichen von Bayer Leverkusen, mich zu beurlauben, kam völlig überraschend, sich nach nur 2 Ligaspielen von einem Trainer zu trennen, ist beispiellos. Und ich habe diese Stelle mit voller Überzeugung und Energie angetreten, aber leider war das Management nicht bereit, mir die nötige Zeit und das nötige Vertrauen zu schenken, was ich zutiefst bedauere. Und jetzt kommt noch ein schöner Satz. Ich habe das Gefühl, dass dies nie eine Beziehung war, die auf gegenseitigem Vertrauen basierte.
Ah.
Ja, okay. Aber man kann ja natürlich schon zu Recht fragen, Jens, denn die Bild-Zeitung hat beispielsweise auch getitelt, Ten Hag-Rauswurf ist ein Armutszeugnis. Und die sagen auch, ja, ein neuer Anfang braucht halt Zeit. Wie siehst du das? Also sollte man da so schnell handeln oder sagst du, eigentlich muss man so einem Trainer dann doch mehr Zeit geben, um vielleicht eben auch die atmosphärischen Probleme zu lösen?
Wir hatten es, glaube ich, vor 2 Wochen in unserem Saisonausblick, hatte ich es, glaube ich, schon mal gesagt, oder wir hatten es beide gesagt, ich weiß gar nicht mehr so, dass wir eigentlich gehofft haben, dass sie in Leverkusen verstanden haben, dass jetzt dieser Umbruch auch ein bisschen Zeit braucht. Also, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass sie jetzt sofort unter Ten Hag auch wieder zum Bayernjäger Nummer 1 werden. Ich glaube, sie hätten das auch akzeptiert, wenn sie jetzt 1-2 in Hoffenheim verlieren oder 3-3 gegen Werder spielen, wenn das ganze andere drumherum nicht gewesen wäre. Ja, also diese Spannung zwischen Mannschaft und Trainer und auch so diese Art, dass er sich da auch nicht, ja, dass er sich halt so auch zeigt, wie er sich jetzt auch so gezeigt hat. Wenn das nicht dazugekommen wäre, glaube ich, hätte man ihm auch noch mehr Zeit gelassen. Aber das ist schon ein harter Schritt und das muss man auch sagen. Und die Bild-Zeitung hat da in Teilen sogar recht. Natürlich ist es auch ein Armutszeugnis für Bayer Leverkusen, auch für Simon Rolfes. Also Armutszeugnis ist vielleicht ein bisschen viel, aber also das ist schon ein krasser Fehler, auch den er da begangen hat. Ne? Wenn er sagt, das ist mein Trainer und nach 2 Spieltagen in der Bundesliga schmeißt du ihn raus, dann musst du schon sagen, okay, was war dann bei der Due Diligence da nicht ganz richtig? Also da muss man ja schon auch sagen, lieber Herr Rolfes, Gott sei Dank hat er vorher mit Xabi Alonso und so weiter und der Meistermannschaft, die er da zusammengestellt hat, viel Kredit schon so. Aber das muss man auch sagen, das war schon ein Fehlgriff.
Und trotzdem schließe ich mich da Simon Rolfes Selbsteinschätzung an, der ja sagte, ein noch größerer Fehler wäre es jetzt gewesen, es weiterlaufen zu lassen, wenn man eigentlich weiß, es funktioniert nicht.
Ja, lieber ein Ende mit Schrecken. Ne?
So, ich glaube auch tatsächlich. Und also um es mal ganz einfach auszudrücken, ich glaube, Simon Rolfes hat in den letzten Wochen gemerkt, für sich persönlich, und ich sage das aus seiner Sicht, der Erich ist ein ganz schönes Arschloch. Es macht keinen Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Die Spieler, das funktioniert nicht, die mögen den nicht. Das ist nicht so, wie wir das unter Xavi gesehen haben. Klare Führung und trotzdem gute Vibes. Und dann, ja, ziehst du halt die Reißleine.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wer nachfolgt. Wen gibt's denn so? Edin Terzic.
Ja, genau. Oh ja, es gibt noch ein paar. Also hier Marco Rose.
Ach ja,
auch auf dem Markt.
Stimmt,
ja. Das ist auch noch ein Bundesligist, der, glaube ich, in seiner Sammlung noch fehlt. Bayer Leverkusen. Roger Schmidt wird drüber gesprochen. Wobei
Ja, komm, sprechen wir darüber, wenn es soweit ist. Es ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte und spannend zu sehen. Und man sieht eben auch wieder, Freunde, wir machen ja einen Kommunikationspodcast. Kommunikation ist einfach alles. Und am Ende geht es eben auch im Fußball um mehr als um gute Taktik und ein bisschen Training. Wenn es halt nicht vibet und da trägt die Kommunikation entscheidend dazu bei, dann wird alles andere eben auch schwer. Das muss man schon sagen.
Das stimmt.
Und auch beim nächsten Aufregerthema, Jens, sollten wir über Kommunikation sprechen. Nick Woltemade, oh ja. Mein Gott.
Ja, ist ja jetzt schon den einen oder anderen Tag her, aber gerade auch kommunikativ steckt da einiges drin. Deswegen wollen wir uns diesen Transfer dann nochmal etwas genauer anschauen in den verbleibenden 15 Minuten maximal.
Aber jetzt haben wir schon eine Deadline hier beim Stadionsprecher.
Ja, so ist das. Ja. Nick Woltemade ist Ende vergangener Woche von Stuttgart nach Newcastle gewechselt für 85 Millionen Euro plus Boni. Lieber Nils, fangen wir mal zunächst mal mit dem Sportlichen an. So, kannst du dir vorstellen, warum Nick Woltemade das gemacht hat? Meinst du, das macht aus sportlicher Sicht Sinn für ihn?
Naja, er spielt Champions League. Das ist so. Er sagt ja selber, ja, er spielt in der besten Liga der Welt. Kann man wahrscheinlich auch so sehen.
Ja, check.
Aber er hat sich natürlich jetzt trotzdem auch in England keinem Spitzenteam angeschlossen. Es ist natürlich krass, wenn du einfach mittlerweile vergleichst, dass so ein, ich sag mal, Mittelfeldteam aus der Premier League finanziell konkurriert mit den absoluten Top-Teams oder vielleicht dem absoluten Top-Team in Deutschland. Also da siehst du, wie sich das verschoben hat. Die Bayern können da einfach auch schon nicht mehr mithalten. Und wenn dann eben Liverpool, weiß nicht, 130, 150 Millionen für einen Stürmer ausgibt, das können die Bayern nicht mehr leisten. Das ist schon krass. Also, um deine Frage noch richtig zu beantworten, sportlich, ja, aber ich glaube, er könnte sich damit auch ein Eigentor geschossen haben, weil er natürlich jetzt bei den Summen richtig unter Druck ist. Also er muss liefern und da wird ihm auch wenig verziehen. In Stuttgart hätte er, glaube ich, die Chance gehabt, sich ein Jahr lang wunderbar zu entwickeln. Und dann hätte er zu seinem absoluten Herzensverein gehen können, zum FC Bayern. Aber ob das so ist mit dem Herzensverein, das wissen wir ja nicht.
Nee, weil sein Herzensverein ist ja eigentlich schon der VfB Stuttgart.
Ah ja, richtig. Genau.
Nein, also
ich komme da durcheinander mittlerweile
bei seinem Herzensverein. Ja, das kann man natürlich auch kommen bei Nick Woltemade, bei unserem Nick Wendehals. Ich glaube, dass das schon für ihn ein guter Move ist, sportlich. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Newcastle hat ja jetzt dann doch jetzt am gestrigen Deadline Day auch noch Alexander Isak abgegeben. Und da ist auch einfach eine Planstelle im Sturm frei. Und du hast es bei den Magpies auch gesehen in den vergangenen Ligaspielen. Sie haben da vorne einen Stürmer gebraucht. Der fehlt ihnen, da wird er reingepflanzt. Und du hast eben Mittelklasse-Team gesagt zu Newcastle. Gut, ich meine, sie haben sich jetzt auch in den vergangenen 3 Jahren zweimal für die Champions League qualifiziert, seit der Übernahme der Saudis dort, von der man bitte halten darf, was man möchte. Einige finden das richtig scheiße und auch zu Recht.
Andere nur ein bisschen scheiße.
Nee, also und andere und vor allen Dingen die Newcastle-Fans sind damals auf die Straße gegangen und haben gefeiert. Naja. Weil sie den davor, den Mike Ashley, so bescheuert fanden. Und da war es ihnen auch quasi egal, ob da jetzt die Saudis kommen oder nicht. Hauptsache, der andere Typ ist weg und so weiter. Und also, wie gesagt, man kann davon halten, was man will. Aber dass er da sportlich reinpassen kann, das kann ich mir schon vorstellen. Aber was halt, und wir haben es ja jetzt eben schon ganz kurz angerissen, so dieser Umgang mit seinen Transfers oder dann auch diesen möglichen Transfers auch Richtung München und so weiter. Das ist schon interessant, denn er ist ja im vergangenen Sommer ablösefrei von Bremen nach Stuttgart gewechselt. Mhm. Und damals hat er gesagt, ich empfinde von der ersten Kontaktaufnahme an pure Freude auf den VfB und bin sehr glücklich, dass ich ab Sommer Teil der Mannschaft bin. Ja, also okay, das sagt ja quasi jeder, der den Verein wechselt.
Genau.
Dann hat er aber noch dazu gesagt, ich habe familiär eine besondere Bindung zum VfB und bin hoch motiviert, nun selbst dort spielen zu dürfen, wo ich in den Ferien als kleiner Junge oft beim Training begeistert zugeschaut habe. Ich freue mich sehr auf die spannende Herausforderung, bla bla bla. Ja, also er hat eine spezielle Bindung. Sein Opa, sein Vater sind beides VfB-Fans. Seine Mutter wohnt auch da unten in der Region. Also das heißt, er hat eine spezielle Bindung zum VfB Stuttgart. Mhm. Lieber Nils, warum ist er dann nicht in Stuttgart geblieben?
Ja, soll ich so antworten wie Vincent Kompany bei der letzten PK?
Money.
Ja, das wird der Hauptgrund sein. Er soll jetzt das Vierfache verdienen. Für ihn lohnt sich das auf jeden Fall. Und ich finde es halt auch immer schwierig in diesen Zeiten. Also ich fange anders an. Wir leben in kapitalistischen Zeiten. Das sind Fußballer, das sind Profis. Die haben das zu ihrem Beruf auserkoren. Und dass die grundsätzlich neben dem Sportlichen auch monetär denken, finde ich jetzt normal. Also das kann man jetzt erstmal grundsätzlich keinem zum Vorwurf machen. Aber dann, lieber Nick, halt doch die Schnauze. Also ja, dann
lehn dich
doch
so auf, ne?
lehn dich doch nicht so weit aus dem Fenster mit diesem Mein Herzensverein und besondere Bindung. Dann wollte er jetzt unbedingt zu den Bayern, hat seinen Wechselwunsch dahinterlegt und dann war das jetzt sein neuer Herzensverein. Jetzt geht er nach Newcastle und stößt damit wahrscheinlich auch die Bayern-Verantwortlichen vor den Kopf. Und ich sehe als erstes ein Video, wo er sich vorstellt, den Newcastle-Fans, und sagt, die besten Fans in England. Und ich freue mich so auf euch und ihr seid so geil. Und ich denke mir, Junge, wenn du dir dann nochmal in Erinnerung rufst, dass er vor nicht allzu langer Zeit in einem Interview mal gesagt hat, dass er die Premier League überhaupt nicht verfolgt. Mhm. Er hat damals gesagt, er guckt lieber dritte deutsche Liga als Premier League in England. Und dann jetzt wieder so ein Statement, das passt halt nicht zusammen. Und ich meine, das muss ihm halt auch klar sein. Also so schlau sollte der liebe Nick sein, dass er sich dann einfach mit solchen Äußerungen zurückhält. Es wirkt halt spätestens ab dem dritten Verein so ein bisschen unglaubwürdig, lieber Nick.
Ja, also spätestens. Ja. Witzig war ja auch dann noch die Story zwischendrin. Da hat ja der Berater von Nick Woltemade ja noch so über die Öffentlichkeit so Druck ausgeübt auf den VfB Stuttgart. Hm. Zur Erinnerung, der VfB wollte ja so Richtung 100 Millionen, die Bayern wollten aber nur 50 Millionen bieten für ihn. Und da hat er ja noch öffentlich Druck ausgeübt und gesagt, ja, also auch wenn es mein Klient ist, aber naja, 100 Millionen ist Nick Woltemade eigentlich im Moment nicht wert. Also von daher, kommt, ihr Stuttgarter, nehmt doch die 50 plus Boni, nehmt die 60 Millionen von den Bayern und los. Also wirklich auch alle Register gezogen, um diesen Wechsel nach München da irgendwie zu forcieren. Ja. Und dann platzt da vergangene Woche die Bombe. Und ich muss echt sagen, ich kam am Donnerstag war Tennistraining, schlag abends irgendwie den Laptop auf, weil ich noch was erledigen musste und sehe das irgendwie als News. What the? Du hast es vorhin so schön gesagt. Heck. Ne? Also was, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Und das einzig Coole an dem Transfer fand ich, dass das noch nicht mal die Transferjournalisten wie Plättigol vorher haben kommen sehen, sondern dass das mal so ein Transfer war, der einfach quasi, also kurz vor der Vollendung steht oder stand. Ne? Also es war noch nicht alles final, aber innerhalb von 24 Stunden war das ganze Ding durch. Und es wurde halt nicht wie jetzt irgendwie bei den Bayern und Woltemade schon seit 4 Wochen darüber gesprochen. Das fand ich schon krass, wie schnell oder wie leise das dann doch vonstatten ging. Und dass da nichts rauskam, funktioniert aber anscheinend nur, wenn die Bayern nicht involviert sind.
Kein Kommentar zu dieser Aussage. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, also tatsächlich spannender Wechsel und ich bin gespannt, wie er sich da jetzt in der Premier League schlagen wird. Aber es zeigt halt auch nochmal das, was wir in unserer, ich weiß nicht, einer der letzten Folgen, wo wir von der schlechtesten Bundesliga-Saison aller Zeiten gesprochen haben. Also natürlich nicht ernst gemeint, aber es zeigt einfach, ein nächster Star, wir betitelt ihn mal wohlwollend jetzt schon so, verlässt die Bundesliga und geht in die Premier League und zieht der Kohle hinterher. Denn das ist das, worum es am Ende wahrscheinlich auch und vor allem geht. Denn wenn es ihm jetzt wirklich um Titel gegangen wäre, dann hätte er doch lieber noch ein Jahr in Stuttgart verbracht und wäre dann zu den Bayern gegangen. Und da hätte er wahrscheinlicher einen Titel geholt als jetzt mit Newcastle.
Ja, das kann ich nie so richtig als Argument nachvollziehen. Natürlich ist es schön, wenn du mit dem FC Bayern eine Meisterschaft holst. Also, da gehe ich mir einfach mal von aus. Sei denn, du bist Thomas Müller und hast schon 15 und denkst dir dann, ja, alles klar, komm, gib mir das Bier für die Bierdusche und dann bringen wir das irgendwie hinter uns und dann fahre ich in Urlaub. Aber noch viel cooler muss das doch jetzt zum Beispiel auch für Nick Woltemade gewesen sein, mit dem VfB Stuttgart-Titel zu holen. Oder vielleicht auch mit, also vielleicht wirklich mit Newcastle irgendwie nochmal einen Pokal zu gewinnen oder vielleicht in der Premier League anzugreifen oder sowas. Also ich muss schon sagen, ich finde das immer das Argument ein bisschen einfach, ja, geh doch zum Bayern, da holt sie Titel. Ist doch eigentlich, ist doch auch ein bisschen.
Ich glaube aber, so funktioniert das menschliche Hirn nicht. Ich bin völlig bei dir. Natürlich wird das emotionaler sein, wenn du aus der Underdog-Rolle raus was gewinnst. Und trotzdem heften sich alle gerne ihre Titel ans Revers und haben das in ihrem Briefkopf stehen. Mhm. Also, keine Ahnung. Aber am Ende finde ich es vor allem bedenklich, dass die Bundesliga offensichtlich immer größere Schwierigkeiten damit hat, finanziell mit den Clubs aus England da mitzuhalten. Also ja, das ist schon echt krass, wenn jetzt Bayern schon nicht mal mehr mit Newcastle mitkommt und geschweige denn Chelsea, Liverpool, you name it, wer da oben noch so rumspringt. Also das ist schon krass und wir haben es vorhin ja schon kurz angeteasert, Kompany hat das ja sehr, sehr deutlich auch auf der letzten Bayern-Pressekonferenz mal beschrieben. Und er hat von seinen Erfahrungen mit Burnley damals berichtet. Er ist ja aus der zweiten englischen Liga hochgekommen mit Burnley und hat dann halt gesagt, und da kriegst du halt als Burnley, als Aufsteiger 100 Millionen, ich weiß gar nicht, ob Euro oder Pfund jetzt, aber TV-Gelder. Und das ist natürlich Wahnsinn, denn vorher hattest du vielleicht 25 Millionen Etat und dann sind halt 100 Millionen mehr da. Und das klingt viel, aber die oben kriegen ja nochmal viel mehr. Also da siehst du, in welchen Sphären wir uns da bewegen. Und das kannst du mit der deutschen Liga, guck dir doch mal die Heidenheims oder sowas an. Oder ja auch in Werder Bremen, die ja auch echt gucken müssen. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen, diese Dimension.
Ja. Ja, das stimmt. Und er hat es ja da auch gesagt, genau wie du es vorhin auch schon gesagt hast, irgendwie dann ein Sunderland, also ein Aufsteiger, der ist dann quasi verhandelt um die gleichen Spieler wie Leverkusen oder so. Also das ist schon crazy. Das ist auch so. Und dennoch sehen wir jetzt eigentlich auch, dass der englische Markt so ein bisschen, also komplett nicht mehr greifbar. Aber für die deutschen Vereine ist es natürlich auch eine Chance, dass du eben sagen kannst, wenn wir es schaffen, hier Spieler wie Florian Wirtz oder Nick Woltemade auszubilden, dann können wir eben auch diese Kohle abgreifen, die dort halt auch ausgegeben werden kann. Also wenn du allein siehst, was zum Beispiel dann irgendwie aus der zweiten englischen Liga dann in Deutschland auch ausgegeben wurde, jetzt vorrangig auch von Southampton oder sowas, da kommt halt wahnsinnig viel Geld auch in den deutschen Markt rein. Wir müssen halt nur dann auch vernünftig damit umgehen. Also es ist schon auch eine Chance, wenn wir sagen, okay, wir können von der Kohle her auch TV-Rechte und so weiter eben nicht mit England konkurrieren. Da müssen wir so schlau sein und müssen sagen, okay, wir müssen bessere Spieler hier ausbilden, die wir dann teuer nach England verkaufen und so die Kohle einnehmen. Das ist natürlich jetzt kein ein-, zwei-Jahres-Projekt. So schnell wird es nicht gehen. Aber dann kannst du halt schon über Bande eben auch von dem Geld profitieren. Und Saudi-Arabien ist ja ein ähnlicher Markt, der ja so entkoppelt funktioniert wie der englische. Aber ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, so ich bin so ein bisschen transfermüde und so dieses ganze Rumgeschacher mit der Kohle in den vergangenen Wochen, bin ich dessen ein bisschen überdrüssig.
Also. Das ist schön, Jens, denn dann würde ich dich jetzt bitten, doch noch mal ganz kurz ein paar Transfers aus der Premier League uns noch darzulegen, denn die hast du ja auch noch rausgesucht zum Abschluss, Jens. Und danach schließen wir auch die Akte Transfers hoffentlich erstmal für eine gewisse Zeit.
Ja, also so ein paar habe ich noch rausgesucht, wobei eigentlich, lass uns noch mal eine Story von Oliver Glasner besprechen. Also es ist wahnsinnig viel nach England und die haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben. So ein bisschen uncool war der ein oder andere Streik, der dabei war, also Alexander Isak, der sich da nach Liverpool gestreikt hat, Johan Visser, der von Brentford unbedingt dann nach Newcastle wollte, also auch so der Umgang mit diesen Transfers ist jetzt nicht so ganz harmonisch gewesen, auch gerade in England. Und Oliver Glasner hatte mit seinen Crystal Palace Oberen ein bisschen Stress. Die haben nämlich einen Innenverteidiger, der heißt Mark Gehi, ist dort Kapitän und den wollte eigentlich Liverpool. Weil Liverpool hat ja, glaube ich, nur 450 Millionen Euro ausgegeben in diesem Sommer. Also die hatten noch ein bisschen Budget frei und wollten eben Mark Gehi noch verpflichten. Und Oliver Glasner hat aber gesagt, dass das überhaupt keine gute Idee ist. Ganz im Gegenteil, er hat seinem Verein, also seinen Verantwortlichen, da mal ordentlich die Leviten gelesen. Er hat gesagt, wir müssen Mark behalten, wenn wir eine erfolgreiche Saison spielen wollen. Im März hatten wir ein Meeting und haben die Vereinbarung getroffen, dass wir Mark nur verkaufen, wenn wir einen passenden Ersatz finden. Aber es ist kein passender Ersatz da. Deswegen ist klar, dass ein Teil der Vereinbarung nicht erfüllt ist. Und er hat sogar ein biblisches Bild noch verwendet und hat dann noch gesagt den Reportern, sie kennen doch die Geschichte von Adam und Eva und dem Apfel. Also die Versuchung. Die ganze Situation ist verlockend, aber wenn man die nächsten Schritte machen will, müssen wir ihn behalten. Und war da sehr, sehr, sehr deutlich auch gegenüber den Verantwortlichen, wie er jetzt diesen Transfer sieht. Das ist mal eine deutliche Ansage von Oliver Glasner, ne?
Finde ich auch cool, dass er sich das rausnimmt und das auch ganz deutlich sagt, denn das ist ja so, als Trainer wirst du am Ende natürlich am sportlichen Erfolg gemessen, aber das ist natürlich dann auch ein bisschen unfair, wenn dir die Oberen die ganzen Spieler da verkaufen und dann hast du dann einfach eine deutlich schlechtere Mannschaft und von den Zielen rückt da oben wahrscheinlich dann trotzdem keiner ab. Also ich finde es gut, dass er das so klar kommuniziert und ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, aber am Ende des Tages wurde ja auch der Spieler nicht verkauft. Ja. Das heißt, Glasner wird froh sein, er hat seinen Mann noch.
Genau, ja, sie haben, glaube ich, am letzten Tag dann den sie als Ersatz noch verpflichten wollten, kurzfristig, der ist dann woanders hingegangen und dann haben sie eben dann doch keinen Ersatz gehabt und haben ihn dann auch nicht ziehen lassen und verzichten eben jetzt auf 30, 40, 50 Millionen Euro, denn Marc G. ist ablösefrei in der kommenden Saison. Das heißt, wenn er will, geht er dann für nichts. Eventuell kriegen sie im Winter noch mal ein paar Euro, aber ja, also haben da jetzt auch richtig viel Kohle verzichtet. Aber wie wir ja eben schon dargelegt haben, den englischen Clubs mangelt es nicht an Kohle. Also von daher können sie das vielleicht sogar verschmerzen spielen, vielleicht eine erfolgreichere Saison, nehmen darüber wieder mehr Geld bei den TV-Geldern ein, bla bla bla. Also vielleicht lohnt sich das am Ende sogar für Crystal Palace.
Genauso werden sie wahrscheinlich dann auch denken. Ja. Ach Freunde, meine Güte, war was los? Und jetzt ist schön, dass wieder Fußball ist dann auch die nächsten Tage,
Jens. Ja, jetzt ist ja erstmal kein Fußball, jetzt ist erstmal Länderspielpause, Nils.
Da wird doch aber, denke ich, auch Fußball gespielt in der Länderspielpause.
Ja, das stimmt wohl. Aber weißt du, jetzt ist dieser ganze Kram ist jetzt rum und dann will man ja die Spieler auch gefühlt alle mal auf dem Platz sehen, die jetzt in den vergangenen Wochen gewechselt haben. Nee, jetzt machen wir erstmal Länderspielpause. Ja, gut, machen wir.
Yeah, well. Aber wir sehen und hören uns trotzdem wieder das nächste Mal eventuell mit einer Sonderfolge. Wir gucken gerade.
Wir arbeiten dran.
Genau, lasst euch überraschen, ihr Lieben. Und bis dahin, schön, dass ihr mit dabei wart. Und ja, dann würde ich sagen, am Schluss vielleicht nochmal in Gedenken an Erich ten Hag und auch Nick Woltemade. Bleibt sympathisch, bleibt glaubwürdig und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Noch ein Tor.